Sag mal, Saskia, heute gibt es eine ganz andere Folge von Kunst und Knackig. Was haben wir denn vor?
Ja, heute wird gequizt. Ihr kennt doch sicher alle das Quizspiel Stadt, Land, Fluss, ja? Und bei dem Spiel werden Begriffe in unterschiedlichen Kategorien zu jeweils einem Anfangsbuchstaben abgefragt. Die Kategorien haben wir aber umbenannt. Wir wollen ja schließlich im Kunst- und Kulturkontext bleiben. Und zwar gibt es bei uns, tada, Künstlerinnen und Künstler, Kunstwerke, Museen und Architektur.
Ja, genau. Und die Regeln sind, eine geht durchs Alphabet, eine sagt Stopp und dann müssen die Wörter für jede Kategorie mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnen, eben wie bei Stadt, Land, Fluss. Natürlich haben wir die Zeit zwischen Start und Stopp etwas gekürzt, sodass ihr nicht ewig warten müsst. Und der oder die GewinnerInnen sind heute unsere Zuhörenden und wir vier gemeinsam. Wir lernen nämlich auf spielerische Art dazu und es macht wirklich Spaß.
Ja, genau.
Und dieses Mal sind wir zu viert, habe ich gerade schon kurz gesagt. Wir haben nämlich heute zwei Gästinnen, die Ines und die Lena. Beide machen den Podcast Kulturglitzern, was für ein cooler Name, ne? Und kommen aus Konstanz am Bodensee. Woher kennst du die beiden eigentlich, Saskia?
Ja, also Ines habe ich tatsächlich über Instagram kennengelernt und wir haben uns dann persönlich in Konstanz getroffen, ist ja gar nicht so weit von mir. Und sie ist Kunsthistorikerin, Kulturbloggerin, Online-Redakteurin, Kunstvermittlerin und eben Podcasterin. Und sie weiß alles, was in und um Konstanz herum passiert. Also wenn du Konstanz besuchen möchtest, kann ich wirklich ihren Blog empfehlen, Türkisgrün bei Ines.
Ah ja, schön. Und ich habe sie ja dann durch dich kennengelernt und die Lena sozusagen auch. Lena ist in der griechischen und römischen Geschichte zu Hause. Sie hat in Konstanz Kulturwissenschaft der Antike studiert und arbeitet als Kulturvermittlerin im Rahmen der Konstanzer Museen. Auf der Webseite Schöne Geschichten findest du alles über sie. Und wie Ines haben wir Lena auf Instagram kennengelernt und beide Frauen sind auch Mitglied bei den Kunstladies auf Instagram, unser schönes Kollektiv.
Ja, das ist wirklich eine coole Verbindung.
Ja, total. Und das Quiz mit den beiden heute, das ist wirklich so eine coole Idee gewesen von dir, Saskia.
Danke, danke für die Lorbeeren. Nee, die Folge kommt ja erst im November mit den Lorbeeren. Nein, lass uns starten und ich habe richtig, richtig Lust zu spielen.
Ja, ich auch.
Kunst und Knackig, der Podcast über Kunst und Kultur mit Britta Kadolski und Saskia Wolf.
Hallo, liebe Ines, liebe Lena, ich freue mich total, euch heute begrüßen zu dürfen. Wir haben
Hallo.
ja was vor, ein Novum, würde ich sagen. Und zwar machen wir ein Spiel. Wir spielen Stadt, Land, Fluss. Und ja, lasst uns loslegen. Hallo, ihr Lieben.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo, liebe Britta, liebe Saskia, wir freuen uns sehr.
Hallo, ich freue mich auch, dass wir heute zu viert sind. Ist wirklich gut. Was ganz anderes. Wer möchte die erste Kategorie festlegen? Ines, du?
Dann würde ich anfangen mit Kunstwerk.
Kunstwerk. A. W.
Super. Guter
Ich bin
Einstieg.
sehr lang durch und ich habe schon langsam alphabetisiert. Ja, W. Kunstwerk mit W.
Ja, weiblicher Akt, oder?
Ah, super. Wunderbar. Das passt bei so vielen Sachen, ja.
Ja.
Hast du Beispiele?
Modigliani. Ich habe im, was war das, in der Albertina habe ich letztes Jahr, glaube ich, war es eine Ausstellung gesehen. Ja, hast du ein Beispiel?
Zu Modigliani würde ich noch mal kurz erklären wollen oder nur sagen wollen, dass die Augen immer so spooky aussehen. Dann fällt vielleicht fast jeder oder jedem
Stimmt,
ein,
ja.
wer dieser Künstler ist, weil er eben oft gar keine Pupillen, keine Iris gemalt hat, ne?
Ja.
Dann habe ich gerade noch an Egon Schiele gedacht. Glaube ich, immer so skandalmäßig dann damals rüberkam. Und auch heute, finde ich, sind seine weiblichen Akte auch immer noch so sehr explizit. Die spreizen die Beine, man sieht wirklich sehr viel. Und wie sich's für die damalige Zeit gehört, es sind auch echt viele kleine Mädchen dabei. Und heute stößt das total auf, so.
Dann werfe ich noch die Venus rein von Botticelli. Sie ist nicht
Ah,
direkt ein
super.
weiblicher Akt, aber sie ist auch ein weiblicher
Das
Akt.
stimmt.
Absolut, ja, schön. Ein paar Jahrhunderte früher.
Cool. Ja. Ich werfe auch noch was in die Runde, was ganz anderes. Ich entferne mich vom Akt und tauche ein in zum Beispiel eine Villa, und zwar zu den Wandmalereien. Auch das, würde ich sagen, gehört zu Kunstwerk dazu, auch wenn es vielleicht kein ganz spezielles sozusagen ist. Wenn man in die römische Welt eintaucht und eine römische Villa anschaut, findet man sehr häufig bemalte Wände. Und das, glaube ich, passt ganz gut in die Kategorie.
Schön, ja.
Ja, fällt mir doch, glaubt Pompeji ein.
Ja, ich musste auch direkt an Pompeji denken.
Ja, ich war letztes Jahr in Rom und wir haben uns Ostia nochmal angeschaut. Also ich kannte das schon, aber ich war mit Freunden unterwegs. Und da gibt es auch eben noch so Reste von Wandmalereien. Und wenn man so dieses Gelb und das Rot irgendwie sieht, das ist echt, ja, irgendwie 2000 Jahre alt und trotzdem leuchtet es noch. Kann man sich gut vorstellen, wie es mal ausgesehen hat.
Ja, verrückt, wirklich eine Pracht. Also Ostia habe ich noch nicht gesehen, aber auch nur Pompeji. Aber ich finde auch, es ist eine Pracht, in der sie gelebt haben müssen. Ne? Wollen wir den nächsten Buchstaben nehmen?
Mhm. Soll ich zählen?
Wer sagt Stopp?
Du.
Sehr gut.
Also ich starte.
Stopp.
E.
E.
Oh, das ist gerade aktuell. Der Eiffelturm von Delaunay.
Ah ja, super, wunderbar.
Das ist ja schon sehr abstrakt eigentlich gemalt, aber ich mag vor allem die Farben. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt. Das ist, wie soll ich sagen, also der Eiffelturm ist, glaube ich, grün und gelb gemalt und man sieht ihn so von der Seite mit Blick nach oben. Also es ist so sehr abstrakt, ja.
Ja, so ein bisschen kubistisch ist Delaunay da auch unterwegs gewesen, ne?
Robert,
und seine,
ja.
Seine Frau, Sonja Delaunay, ist ja auch eine Künstlerin gewesen. Die haben beide ja relativ ähnlich gemalt. Ne? Dann gab es immer ganz farbige Hintergründe, so mit Kreisen und verschiedenen geometrischen Formen, noch viel Rot auch dabei und Orange. Aber ich weiß gar nicht, ob Sonja Delaunay auch einen Eiffelturm gemacht hat.
Also, ihr seid ja immer eher in der Moderne unterwegs, Selena und ich nicht so.
Auch gar nichts.
Deswegen würde mir jetzt mit E vielleicht ein etwas speziellerer Bereich einfallen, ist jetzt kein direktes Kunstwerk, aber die ganzen Epitaphien, die in den Kirchen hängen, sind für uns heute ja eigentlich auch schon Kunstwerke, auch wenn sie natürlich ursprünglich nicht unbedingt als Kunstwerk errichtet wurden oder hergestellt wurden. Aber man kann da ja unglaublich viel draus ablesen über den Verstorbenen, über die Zeit, über den Künstler, über alles Mögliche. Deswegen will ich jetzt bei E gar kein konkretes Kunstwerk nennen, sondern einfach mal die Epitaphien, die sich durchaus lohnen, irgendwo mal anzugucken.
Ja, das stimmt. Finde ich auch immer schön. Mhm. Aber ich finde, wir sollten eine neue Kategorie nehmen. Ich glaube, Kunstwerk ist wirklich auch eine der schwierigsten Kategorien. Ne? Irgendwie so bei Architektur oder bei Künstler, finde ich, gibt es mehr. Künstler finde ich irgendwie so easy, da gibt es so viele.
Das
oder?
Stimmt, ja.
Also zumindest
Künstler
nehmen. Abdecken.
Einigen wir uns auf den Künstler oder die Künstlerin.
Genau.
Dann zähle ich.
Stopp.
F.
Oskar David Friedrich.
Genau, ich wusste, was er sagt in dem Moment. Weil sie ihn mag, ich mag ihn nicht. Aber im Moment ist er natürlich total en vogue nach den ganzen Wahnsinnsausstellungen. Er ist die Blockbuster-Ausstellung in Hamburg, dann jetzt im Moment ist er in Berlin ausgestellt, ne?
Ja, Dresden war doch auch noch, ne?
Ah ja, stimmt, das kommt dann auch noch, ja. Der Romantiker, von dem man sagt, dass er keine Gesichter malen konnte, weswegen er immer die Rückenfiguren genommen hat. Kleine, einsame Männer, die über große Landschaften blicken.
Wir haben in Winterthur ein schönes Gemälde von ihm.
Mhm. Welches?
Wie heißt das? Kreidefels? Wie heißt
das? Stimmt. Genau, auf Rügen war er ja auch viel und hat das dann gemalt, ja.
Eigentlich gar nicht so meine Zeit, sage ich jetzt mal, aber ich höre gerade einen Kunstraub-Podcast und da geht es um Lucian Freud.
Ah, Lucian Freud wollte ich auch gerade sagen. Ich liebe Lucian Freud. Es ist so, also er hat so Hammer-Porträts gemacht, die so die Art und Weise, wie er es malt, finde ich, ist so, wie man ist so da, man ist so dran. Ne? Vielleicht auch, weil ich dieses Buch gelesen habe, wie lange er wirklich braucht, wenn er einen malt und wie oft die dann kommen müssen. Die sitzen dann so regelmäßig ein- bis zweimal die Woche Stunden da und er malt nie vom Foto, sondern immer vom Natur, also von dem Menschen, der da sitzt. Um welches Bild geht es bei dem Crime?
Das ist der NDR Kunstraub-Podcast. Die machen gerade eine ganze Staffel über den Kunstraub von dem Porträt von Francis Bacon.
Ah ja, stimmt, die beiden waren ja befreundet, ne? Und haben sich auch gegenseitig porträtiert.
Genau, da ist wohl ein kleinformatiges Porträt aus Berlin damals gestohlen worden. Ich habe jetzt die Jahreszahl nicht mehr im Kopf und versuchen jetzt quasi gerade zu rekonstruieren, wie es dazu kam. Es ist ganz spannend, weil sie immer auch ganz viel so Zeitgeschichte hinten dran erzählen über die Künstler.
Kennt ihr das Bild von Lucian Freud, wo er so eine ganz üppige Frau gemalt hat? Ich glaube, Susanne heißt sie, hat sie auf so ein abgeranztes Sofa gelegt und sie und diese Fleischmassen und aber auch diese selbstbewusste Frau, wie sie da auf dieser Couch liegt, hat Lucian Freud, finde ich, total toll festgehalten. Ich glaube, die hat beim Arbeitsamt irgendwie in London gearbeitet und er hat ja auch manchmal so irgendwelche Modelle genommen. Also er hat ja viele bekannte Leute porträtiert, aber auch Leute von der Straße so. Das finde ich unglaublich, dieses Bild. Das müsst ihr euch mal angucken.
Ja, nee, kenne ich nicht.
Keine Ahnung.
Neue Runde? Ja, also ich finde es gar nicht so. Ihr habt vorhin, das fand ich sehr schön, gesagt, bei Künstlern, da fallen uns ganz, ganz viele Namen ein. Und ich finde es gar nicht so einfach, denn so, wenn ich in die römische Zeit gucke, griechische oder römische Zeit, ist total schwer zu unterscheiden, ob das jetzt sozusagen, also waren es Maler, waren es Bildhauer, zählt es zu Handwerk oder also wie sind die Kategorien da sozusagen? Also wie unterscheidet man? Und das ist gar nicht so einfach. Und Namen zu nennen, finde ich total schwierig, aber offensichtlich gab es Maler, wir hatten es vorhin schon, ich habe die Wandmalerei angesprochen, das heißt, es gibt auf jeden Fall Persönlichkeiten in der griechischen und römischen Antike, die sich, ich sage jetzt mal, mit Farbgebung und Malen sozusagen auskennen. Aber tatsächlich so jetzt wirklich den Namen nennen, ist gar nicht so einfach.
Aber es war ja früher auch noch nicht so richtig so. Oder haben Sie sich eher als Experten in einem bestimmten Handwerk gesehen und diese Idee von Künstler ist erst später auch ja quasi etabliert worden? Vorher
ja, es gibt ja schon auch
halt Auftraggeber, die gesagt haben, mal mir die Kirche aus oder ich möchte gerne hier meinen wunderbaren Pavillon oder meine Villa hübsch haben mit architektonischen Elementen oder Malereien. Und dann waren es halt absolute Könner und Handwerker, die das ganz super verstanden haben, aber nicht so sehr künstlerisch, oder?
Ja, also ich glaube, es ist viel, so wie du gesagt hast, mit diesen Auftragsarbeiten. Also wirklich, es gab da Experten in ihrem Bereich, sei es jetzt vielleicht auch Töpfer, also auch solche Dinge zählen ja dazu, sozusagen Vasen oder in alle möglichen Formen sozusagen zu verschönern. Und sicherlich gab es da Experten, die dann ja die Villen von reichen Herren, von reichen Familien ausgestattet haben.
Ja, aber die haben natürlich auch nicht signiert. Also da findest du halt dann keine Namen.
Genau, ja. Mir ist noch eine Frau eingefallen. Darf ich die noch da kurz dazu packen? Helen Frankenthaler. Ich dachte, wir müssen auch ein bisschen mehr Fokus auf die Frauen noch legen. Helen Frankenthaler ist eine abstrakte Malerin gewesen. Sie hat riesige Leinwände, also keine Ahnung, x Meter, weiß nicht, 5 auf 3,50 Meter oder so bemalt. Quasi nur mit Farbflächen, alles sehr fröhlich und so verlaufend ineinander. Und wenn man vor so einem Werk steht, muss man sich unbedingt eigentlich im Original angucken, dann ist das so, so wirkmächtig, weil man vor so einem riesigen, monumentalen Ding steht, das viel größer ist als man selber. Und man ist halt von dieser Farbe und dieser Leinwand fast umgeben. Und das kann man irgendwie gar nie nachvollziehen, wenn man es irgendwie auf einem PC-Display oder in einem Katalog oder so sieht. Aber wenn man vor so einem riesigen Bild steht, dann beeindruckt immer, mich zumindest. Also Helen Frankenthaler.
War die jetzt im Städel?
Nee, ich war in Wiesbaden, hat ja ein neues Museum aufgemacht von einem privaten Sammler. MRE heißt es. Und der hat nur abstrakte Kunst gesammelt und hat auch einige Helen Frankenthaler in einem Raum, der riesengroß ist, total hoch. Und dann hat er oben so ein Glasfenster reinbauen lassen, der so einen berühmten japanischen Architekten gehabt, auf den kommen wir vielleicht nachher noch, wenn es um die Architektur geht. Deswegen war die mir gerade gegenwärtig noch.
Ja, cool. Ja, wollen wir lieber die Kategorie wechseln? Wollen wir Architektur nehmen, ne?
Also ich könnte E anbieten, K, M, P oder T.
A. E. Evi Valley Export.
Fangen wir zuerst an.
Valley Export. Die knallige, Hammer, wahnsinnsfeministische, provokante Valley Export, österreichische Künstlerin, bekannt geworden in den 60ern, 70ern noch eher so. Kennt ihr vielleicht dieses Tap- und Tast-Kino? Also sie ist auf die Straße gegangen von Wien, hat sich vorne vor ihren nackten Oberkörper so einen Pappkarton geschnallt, vorne so ein Vorhang, halt wie so ein Kino oder Theater, und ist dann ja über die Einkaufsstraße gegangen und hat ihr Lebenspartner war dabei, hat aufgefordert über Megafon, dass die Männer doch, also hauptsächlich Männer, durchzugreifen können und das Tap- und Tast-Kino benutzen können. Also dann durften die halt quasi durch diesen Vorhang rein und haben dann natürlich ihre Brüste angefasst. Dann davon gab es eben Fotos und auch Filmausschnitte, und interessant ist halt, wie die Reaktion ist von denen. Also die grölen natürlich so ein bisschen und lachen, weil das ist ja irgendwie alles total cool, aber eigentlich sind sie gleichzeitig, und das sieht man auf vielen Gesichtern, auch so verunsichert und schauen auch irgendwie so ein bisschen beschämt. Und keiner kann sich aber natürlich nehmen lassen, wenn der Freund jetzt gerade schon mal reingegriffen hat, auch nochmal eben das Tap- und Tast-Kino mit den Händen zu betreten. Und sie steht dann da und schaut halt die Männer, die sie begrapschen, immer so direkt an. Also es wird halt komplett umgedreht, was wer sich jetzt eigentlich eher benutzt fühlt oder nicht. Oder all diese Fragen spielen da zumindest eine Rolle. Und ja, deswegen finde ich Valley Export cool.
Also ich hatte den Namen schon gehört, aber mich hat es nicht so damit beschäftigt. Mhm. Aber war mit Sicherheit eine große Provokation in der Zeit.
Ja, total, ging wirklich ab. Ja. Du hast gerade Edvard Munch gesagt.
Ja, ich habe ja neben Kunstgeschichte auch noch Skandinavistik studiert. Und deswegen ist das immer so ein bisschen mein Steckenpferd, auch mal in die skandinavische Kunst reinzugucken. Und ich meine, klar, da ist natürlich Edvard Munch der wahrscheinlich der bekannteste.
Und immer fällt allen nur der Schrei ein, ne?
Das stimmt.
Ja, vermutlich den meisten. Oder das neue Munch-Museum in Oslo. Das ist ganz neu aufgemacht.
Ja. Ah ja, warst du da?
Nee, noch nicht, aber steht auf meiner Reiseliste ganz oben. Mhm. Also ich finde, passt dann vielleicht auch wieder in die Architektur-Kategorie. Einfach ein spannendes Haus, auch schon allein von außen, wenn man es auf den Fotos sieht. Und ich finde, Edvard Munch ist, obwohl er vielleicht der gehypteste der skandinavischen Künstler ist, trotzdem spannend. Also ist ja schon auch so eine sehr spezielle Persönlichkeit scheinbar gewesen. Deswegen hat er auch einen Bezug zu Deutschland, hat er ja lange auch in Berlin gelebt und mit anderen skandinavischen Künstlern da so eine kleine Künstlerkolonie gehabt. Also deswegen, ich finde ihn sehr, sehr spannend und sehr interessant. Und er hat noch mehr gemacht als nur den Schrei.
Ja, im Städel war mal eine Ausstellung und ich war auch ganz angetan, weil ich vorher tatsächlich zugegebenermaßen irgendwie auch nur den Schrei kannte. Aber er hat ganz toll auch ganz viele Emotionen so gemalt. Ne? Mir ist noch im Kopf das Bild Eifersucht, wo er wirklich sich so gelblich-grün gemalt hat im Gesicht. Ne? Oder dieses Pferd, das quasi so aus dem Bild rausreitet und man als Betrachterin den Eindruck hat, jetzt werde ich auch gleich hier übergaloppiert irgendwie. Und ich meine, wie famos, einer der wenigen Künstler, der mit einem Emoji sozusagen geehrt wird. Ja. Es gibt ja so ein paar Emojis, die auf Kunst oder Kunstwerke referieren, aber der Schrei ist ja eins der, also ich benutze es immer mal wieder.
Ja, ich auch.
Ja, und er kann fantastisch Schnee malen. Also ich finde auch, das ist ja Schnee, wenn man immer so denkt, naja, Schnee ist weiß, aber Schnee ist gar nicht weiß. Und er hat tolle Bilder, also tolle Schnee- und Winterbilder. Mhm.
Ja, stimmt.
Ich würde gerne in die Welt des Sports eintauchen. Und zwar, vor 2 Jahren war ich in Berlin im Museum und habe mir sehr viele Vasen, römische und griechische Vasen angeguckt. Und es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Formen. Unter anderem gibt es auch sogenannte Kratere. Sieht das so ein bisschen aus. Man kann sich das vorstellen wie so eine Art Kochtopf, eben mit zwei Henkeln sozusagen, also so von der Form her ungefähr. Und die gibt es halt ein bisschen kleiner und ein bisschen größer, also in allen Varianten. Und ein Kriterium ist mir noch sehr deutlich in Erinnerung. Und zwar geht es da darum, dass sportliche Szenen gezeigt werden. Also es heißt in diesem Beschreibungstext Szenen aus der Palestra, also aus der Sportanlage. Was man dann sozusagen im Rund sozusagen sehen kann, sind Szenen, man entkleidet sich, weil man Nacktsport getrieben hat. Das heißt also, na, dass man sich auszieht sozusagen, ist drauf zu sehen, dass man sich einölt. Auch das war sozusagen, gehörte dazu, bevor man dann Sport getrieben hat. Massiert wurde man auch zwischendurch mal, weil man musste ja auch dann irgendwie die Muskeln wieder entspannen, um wieder voll leistungsfähig zu sein. Und zu sehen auch wunderbar so ein Training eines Diskuswerfers. Und ja, ich weiß nicht, man konnte da sozusagen um die Vitrine rumgehen und sich alle Szenen anschauen. Angeblich zugeschrieben ist es einem sogenannten Euphronius, also E, passt also ganz genau hier in die Kategorie. Meine griechische und römische Vergangenheit sozusagen schlägt hier durch.
Ah, interessant. Das wusste ich, kann ich alles noch gar nicht. Finde ich toll. Lerne ich was.
Weiß man was über den? Also außer den Namen?
Relativ wenig. Also dort, als ich im Museum war, ist wirklich nur Euphronius zugeschrieben. Es kann gut sein, dass da noch mehr von solchen Vasen irgendwie ihm noch zugeschrieben sind. Habe ich aber jetzt auch nicht mehr ganz im Kopf, ehrlicherweise. Viele Dinge kann man schon irgendwie jemandem zuordnen, aber so ganz klar diese Trennung, das ist jetzt der Künstler und das ist jetzt sozusagen der Maler und das ist dann eben der Töpfermeister, das ist einfach nicht immer gegeben.
Man hat sich vor dem Sport eingeölt. Das ist ja nicht kontraproduktiv.
Das habe ich mich auch schon häufiger gefragt, aber ich habe es auch noch nicht, sagen wir mal, nachgemacht und ausprobiert, was es so für Konsequenzen hat. Aber es gehörte dann doch irgendwie dazu. Und es ist also, ich meine, also sozusagen Körperpflege danach spielte auch eine Rolle.
Ja. Kommt vielleicht auch auf die Sportart an, oder?
Also, ja, ich könnte mir vorstellen, beim Ringen stelle ich es mir vielleicht etwas rutschig vor. Wie gesagt, ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert.
Das ist nicht auch eine Hygienegeschichte? Also ich meine, die in der Antike waren sie etwas großzügiger mit dem Baden. Also da ist es, weiß ich nicht, ob es da eine Hygienegeschichte ist, aber später ist das ja schon. Dann wird halt abgekratzt und das funktioniert natürlich mit Öl besser als einfach nur so.
Ja, und das hat man tatsächlich. Also
weg vom Thema, aber... Also weg von den Künstlern jetzt mal so noch in den Raum geschmissen, ob das vielleicht dahinter steckt.
Also in den Thermen ist es schon auch so, ne, dass die Sport machen und dass die dann also schon dieses Gemisch von Öl und Schweiß, was sich da auf der Haut bildet. Es gibt dann wirklich solche Kratzbügel, so nenne ich es jetzt mal. Also und dann schabst du dir halt wirklich die Haut, also dann kratzt du dir da irgendwie die Haut ab. Also hat auf jeden Fall eine Hygiene, also einen hygienischen Aspekt auf jeden Fall.
Kurzer Ausflug in die Hygienegeschichte.
Ja, gut, oder?
Machen wir denn noch eine Runde Künstler oder kommt die nächste Kategorie?
Ja, so, genau. Oder? Machen wir, was wollt ihr? Architektur? Ist das eher euer? Oder wollen wir noch bei Museen hatten wir noch, ne?
Epochen? Beides gut, egal.
Machen wir Architektur.
Ich gehe A.
Stopp.
G.
G.
Schon G? Nee, hatten wir noch nicht, glaube ich.
G, 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 Architektur.
Architektur, G.
Bibel?
Ja.
Das Einfachste.
Ein Architekten, Frank Gehry, der hat zum Beispiel dieses Guggenheim-Museum in Bilbao gebaut. Der baut immer so auch mit so, hat so Rundungen und das ist so mit so einer ganz, ich glaube, mit Titan, so ganz dünnem Titan beschichtet. Das heißt, je nach Sonnen- oder Lichteinstrahlung leuchtet das auch so ganz unterschiedlich. So verschachtelt, wirkt vielleicht so ein bisschen auch wie so ein Boot. Und Frank Gehry ist ja sowieso für seine nicht gerade Architektur, sondern eher so krumme Sachen. Also nichts ist irgendwie so richtig symmetrisch, nichts ist gerade oder quadratisch praktisch gut. Und im Vitra, auf dem Vitra-Gelände da bei Basel hat er doch auch so einen kleinen Bau, der unarchitektonisch ausgedrückt schief und krumm und rund aussieht. Habt ihr den vor Augen?
Nee. Nee,
gar nicht.
Ich war ja auf dem Vitra-Areal, aber es steht mir nicht mehr vor Augen.
Bei Architektur und G fällt mir momentan so ganz spontan nur Gräber ein.
Also, gut. Auch was Architektonisches, klar. Ich meine, wenn man überlegt, in welchen Kulturen die Gräber wie, also teilweise werden die ja gebaut. Die werden ja, also,
genau, die werden ja, es sind ja, sehen ja aus wie Häuser zum Teil, ne?
Ja,
also
ja.
Wirklich mit Ornamentik versehen, mit Inschrift versehen, wer denn da eigentlich begraben liegt, mit, weiß nicht, den Titeln, die diese Person irgendwie getragen hat, Ämter, die man ausgeführt hat. Also das ist ja nicht nur in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal, ein Ort, an dem man irgendwie gedenken kann oder sich an den Menschen erinnern kann, sondern das ist ja, das ist wirklich ein Kunstwerk eigentlich, was man sehen kann. Und wenn man da noch vielleicht vor Augen hat, dass in der römischen Zeit sozusagen vor den Toren der Stadt begraben worden ist und es auch in Anführungsstrichen fast eigentlich so Gräberstraßen gab, ja, Grab an Grab sozusagen irgendwie auch gereiht war, dann ist das, glaube ich, schon fast schon, also kann man schon fast vom pompös irgendwie sprechen, wenn man da dann durchgelaufen ist. Ich meine, natürlich, das sind nur Menschen gewesen, die sich das auch haben leisten können. Mhm. Das ist klar. Also wir sprechen hier nicht von Sklaven oder Ähnlichen. Also da gibt es schon eine ganz klare Unterscheidung. Ja, ich glaube, es ist schon in Gänze, wenn man sowas sieht, glaube ich, schon pompös, auch wenn es irgendwie natürlich irgendwie traurig ist. Aber ich glaube, da gibt es schon viel zu gucken.
Schon. Also manchmal ist ja wie so eine, wie eine kleine Tempelarchitektur zum Beispiel, die um ein Grab gebaut wurde, ne?
Ja, mir fällt gerade, das ist dann der Buchstabe M, Mausoleum vom Theoderich ein. Ich weiß nicht, war den Ravenna. Das ist so, so schön dort. Das ist wirklich faszinierend. Die haben das ja auf einem Sumpfareal gebaut und man hat herausgefunden scheinbar, dass unten dran haben sie eine riesige Platte gebaut, damit eben dieses schwere Mausoleum nicht einsinkt. Und ich meine, ja, das war ja vor Christus.
Ja, Wahnsinn. Also,
das ist wirklich voll spannend, ja.
Ja, passt auf jeden Fall zum Grab.
Ja.
Mir würde noch Carlo Maderno einfallen. Ist der nicht hier Petersdom? Einer der vielen Architekten am Petersdom im Zweifel.
Das weiß ich.
Wie heißt der? Sag nochmal den Namen.
Carlo Maderno. Das ist nicht Petersdom. Hm. Ich suche nach, aber ich glaube schon, der ist irgendeiner der Italiener. Also er ist auf jeden Fall italienischer Barock. Architekt. Mhm. Und ich bringe ihn jetzt gerade irgendwie mit dem Petersdom in Verbindung, vielleicht auch völlig falsch, aber ich bin mir sehr sicher, dass er Architekt war. Und mir würde noch Glocke einfallen, ist jetzt nicht direkt in Architektur, also gehört nicht direkt zur Architektur, aber wenn man sich so diese Kirchen anguckt, die großen, diese großen, schweren Glocken, die dann irgendwo in irgendwelchen Campaniles und Kirchentürmen angebracht wurden oder auch auf Türmen, finde ich, gehören die auch irgendwie so zu.
Das stimmt. Ohne Architektur keine Glocke eigentlich.
Der Glockenturm, dann ist es Architektur.
Ah, ja. Genau. Mir fällt noch ein Architekt ein, Antonio Gaudi oder Gaudi.
Ja,
Spanier. Und wie verrückt, dass an seiner Sagrada Familia in Barcelona immer noch gebaut wird, ne? Wie weit er das eigentlich schon fertig geplant hat, wie viele Jahrzehnte er schon tot ist, wie viel immer noch weitergebaut wird. Ich glaube, es sollen, weiß gar nicht, 15, 18 Türme werden und irgendwie sind ein Bruchteil davon ist fertig. Ne? Und wie verspielt diese ganze Kirche ist, ja, mit wie viel kleinen Hubbelchen und Fensterchen und Vorsprüngen und Figuren, also das ist ja auch so figurenreich ausgestattet. Unglaublich. Und sein Park, Parc Güell heißt der, ne? In Barcelona, wo er so ganz viel mit Kacheln gemacht hat und auch unglaublich große Tiere, Fabelwesen und so mit diesen Mosaiken überzogen hat, fand ich sehr beeindruckend. Ich finde, manchmal ist es fast ein bisschen zu kitschig, so für meinen Geschmack, aber in dieser Gesamtheit betrachtet ist es auch unglaublich faszinierend. So bunt, so farbig, so anders.
Ja, finde ich spannend. Ich weiß wieder, was Maderno gemacht hat, die Fassade.
Ja.
Wusste doch, irgendwas hat er mit dem Petersdom zu tun.
Mir fällt von einem.
Ja, mach nee, du.
Saskia, sag du.
Nee, vom Gaudi fällt mir nur, ich war als Teenager in Barcelona und in diesem Park, da fällt, ist mir immer noch im Kopf diese farbige Salamander. Ich fand den so cool.
Stimmt.
Ich habe auch mal über das Gen nachgedacht und vorhin meine Gräber. Ich könnte sie noch ein bisschen relativieren. Man könnte noch Gärten mit aufnehmen.
Mhm. Ah ja, schön.
Mhm. Ist mir nur eingefallen, weil die Römer große Fans auch von Wasserspielen gewesen sind und oft das natürlich mit einem gewissen Grün sozusagen irgendwie dann auch versehen war, einfach um im Schatten auch spazieren gehen zu können, um ihre philosophischen Gedanken weiter ausführen zu können. Lust wandelte man da in den Villen sozusagen weitläufig umher und da ja, gab es so Wasserspiele und das verbinde ich dann schon auch ja, irgendwie mit einem Garten letztendlich, auch wenn man vielleicht jetzt den Bauerngarten jetzt vielleicht damit nicht irgendwie ne, so verbinden kann, aber so grundsätzlich ist das, glaube ich, was könnte man, glaube ich, in die Kategorie mit aufnehmen.
Ja, Gartenbaukunst ist ja auf jeden Fall Teil der Kunstgeschichte.
Auf jeden Fall, ja. Schön.
Renaissance-Garten, Barockgarten, englischer Landschaftsgarten, da kann man sich ja austoben und ist eine Weile unterwegs, wenn man die abklappern möchte. Mhm.
Garten von Givenchy, nochmal ein G. Monets De Rosengarten in der Nähe von Paris.
Oder dein Gold, wie heißt der? Goldworthy.
Ah ja, das stimmt. Ja. Goldworthy, Andy Goldworthy ist eigentlich ein Künstler, aber macht Land Art. Das heißt, er ist ja draußen unterwegs und hat diese unglaublichen Formationen aus Naturmaterialien gelegt. Ne? Irgendwelche Spiralen oder Schnecken aus Steinen oder Holzresten oder Rinden oder Blättern. Ja, stimmt. Andy Goldsworth ist gut.
Sind wir aufgewärmt.
Ich habe übrigens gerade noch mal ganz kurz nachgelesen mit diesem Öl und bei dem Einreiben. Also bei der Uni Mannheim habe ich einen Hinweis gefunden beim Ringen. Also man ölte sich scheinbar wirklich davor ein, hat aber dann wieder Sand oben drüber geworfen für die Griffigkeit sozusagen. Oh,
das ist aber nochmal ein hartes Peeling. Mann, oh Mann. Ja. Das tut mir direkt also, weh, wenn ich mir überlege, dass ich mit Öl Sand drin und dann ringen muss. Das ist ja
richtig so blutig. Übel irgendwie. Also, aber man, es gab auch tatsächlich Regeln. Also so beißen und so weiter durfte man nicht. Wobei ich so denke, wenn da irgendwie Öl auf der Haut ist und dann Sand, dann würde ich mir das Beißen dann doch auch sowieso verkneifen. Aber also einfach nur, bis man nicht alles reinschneiden. Dann natürlich. Ja, es gehörte dann doch irgendwie dazu. Es gab Gründe, weshalb man so
ja, interessant. Mhm.
Ich zähle.
Stopp.
L.
L.
Lettner.
Ja. Der hübsche, meistens aus Holz, ne, in der Kirche, sperrt den Chor vom gemeinen Volk, von den gemeinen Gläubigen ab. Versperrt auch manchmal so viel, ne? Mhm. So viel Sicht. Ich weiß, dass ich ganz früher mal dachte, dass alle Bilder, die in der Kirche oder alle Gemälde, die in der Kirche hängen oder alles, was überhaupt in der Kirche quasi die Geschichte des Alten und Neuen Testaments erzählt, ist auch dafür da, damit Hans und Franz und all die ungebildeten Leute, die aber gläubig sind, in die Kirche gehen, die Geschichte lesen können, also sich angucken können. Aber ganz viele Sachen konnten sie gar nicht sehen, weil der Lettner die Sicht versperrt hat. Und es war dann, die besonders schönen Werke waren schon eher den höheren vorbehalten, die halt auf der anderen Seite vom Lettner saßen. Ne?
Ich habe tatsächlich schon beides gesehen, Holz und quasi Steinlettner. Mhm.
Ja. Mir würde ein niederländischer, ich würde jetzt mal ein Spätmittelalter packen, Niklas van Leyden. Nee, Niklas Gerhard von Leyden heißt er, glaube ich. Der ist auch Bildhauer, also Bildschnitzer. Der hat hier in Konstanz zum Beispiel das Chorgestühl gemacht. Mhm. Also 15. Jahrhundert.
Bildschnitzer, sagst du gerade. Finde ich auch interessant, habe ich noch nie gehört. Ich kenne dann Bildhauer. Aber Bildschnitzer ist dann einer, der tatsächlich eben in Holz, mit Holz genau, arbeitet. Eine
Holzwerkstatt unter anderem gehabt. Und auf ihn geht zumindest der Entwurf zurück, hier auf vom Chorgestühl, ob er jetzt dann auch, aber wahrscheinlich wird er es auch gemacht haben. Mhm. Der Niederländer, aber jetzt viel mehr weiß ich ehrlich gesagt gerade auch nicht über ihn, aber der ist hier auch in Süddeutschland und ich glaube auch Österreich, Schweiz unterwegs gewesen.
Ich biege mir die Kategorie Architektur, Architekt, Architektin ein bisschen zurecht und dann nehme ich auch noch einen Umweg und sage sozusagen nicht den Fachbegriff in Anführungsstrichen, sondern wir haben ja den Buchstaben L. Ich sage Leitungen und ich ergänze Wasserleitungen. Und dann könnte man zu den Aquädukten kommen. Also wir machen fünf Umwege, um dorthin zu kommen, wo ich gerne hinkommen würde. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, also ich glaube, es ist legitim. Ja, die Wasserleitungen waren, glaube ich, eine unglaubliche Errungenschaft. Ja, die Versorgung mit frischem Wasser in einer Stadt wie Rom, ja, also eine absolute Errungenschaft und glaube ich auch eine, sicherlich auch ein Vorläufer so für das Denken und Handeln, dass wir auch schönes, frisches Wasser aus unseren Wasserleitungen haben. Also man wusste schon, was irgendwie gut und clever ist sozusagen.
Ja, wir nehmen es so selbstverständlich hin, dass das heute halt einfach so ist, aber wenn man sich nur ganz kurz vorstellt, was es bedeuten würde, wir hätten das nicht, wir hätten keine Leitungen fürs Wasser. Unglaublich, ja.
Unglaublich und unvorstellbar irgendwie. Und wie leicht das, also ja, das Trinkwasser sozusagen aus der Leitung in ein Glas füllen oder ob wir das zum Kochen verwenden. Also es ist einfach, es gehört dazu und es, ja, niemand macht sich, glaube ich, wahnsinnig viele Gedanken. Und auch, dass wir wählen können zwischen kalt und warm. Auch ein absoluter Luxus. Und ja, die Grundlage liegt in unserer Vergangenheit.
Ja, das stimmt. Weil also zum Beispiel hier in Zürich, du kannst an fast jedem Brunnen kannst du Wasser abfüllen. Ich finde das total faszinierend. Ich glaube, in Rom ist es genauso.
Also in Venedig auch. Kann man wirklich Trinkwasser holen überall.
Find's ja, aber wenn ich toll. In Deutschland oder Österreich, ist es nicht selbstverständlich. Und ich reg mich jedes Mal auf, wenn ich dann irgendwo wandern gehe, in Deutschland oder Österreich, und ich kann meine Flasche nicht auffüllen.
Ja, es ist wirklich schade, ne? Also es gibt halt viele Schilder, die sagen, kein Trinkwasser.
Ja, eben.
Das ist die deutsche Errungenschaft am Ende der Leitung.
Weshalb mich, glaube ich, auch die Wasserleitung dann so fasziniert hat. Das hat es mir nochmal sozusagen noch mehr in mein Gedächtnis sozusagen eingebrannt. Als wir in Rom waren, haben wir eine Kirche angeschaut. Eine Kirche, wie es halt so viele in Rom irgendwie gibt. Aber das Besondere an dieser Kirche war, dass man dann drei Stockwerke sozusagen in die Tiefe hinabsteigen konnte. Und dann hat man sozusagen eine Zeitreise gemacht. Ich sage jetzt mal oberirdisch sozusagen, war man, ich weiß nicht, ich glaube 19. Jahrhundert oder so, 20. Und dann ging es tiefer und dann war man plötzlich im 17., 18. Dann ging es noch tiefer und die unterste Stufe sozusagen war tatsächlich ein römisches Haus. Und dann hat man, also hörte man, also man konnte es auch sehen, es war so ein kleines Fenster da irgendwie eingelassen, hörte man wirklich die, also die Wasserleitung eigentlich in einem dunklen Kellerraum steht, weil es irgendwie wirklich nur super spärlich beleuchtet gewesen ist. Und dann hörte man aber dieses Rauschen. Man stand aber auf so einem römischen Mosaikfußboden. Also da gingen irgendwie die Gedanken ganz wild durcheinander, weil man einfach wirklich, es war wie gesagt, es war wie so eine Zeitreise. Ne? Man, also es war dann auch unten, war es halt einfach auch deutlich kühler. Und dann mit jeder Treppenstufe, die man dann wieder nach oben stieg, wurde es wieder wärmer. Und dann kam man sozusagen wieder bei uns in der jetzigen Zeit wieder an. Unglaublich.
Was ist mit als Architekturelement vielleicht, würde mir jetzt noch die Loggia einfallen.
Stimmt, die Loggia.
Wenn wir ein bisschen um die Ecke gehen, dann würde mir auch noch Le Corbusier einfallen. War ja auch Architekt, oder?
Ja.
Unter anderem.
Ja, bei von Le Corbusier haben wir in Zürich ein Pavillon, gleich beim See unten.
Ich habe spontan nur seine Liege in Erinnerung, die ist irgendwie so iconic als Designmöbel. So, jetzt haben wir Architektur haben wir jetzt zweimal, ne? Wollen wir, was haben wir noch? Epochen?
Museum haben wir noch aufgeschrieben oder Epoche. Also Mama, Museum?
Ja.
Habe ich wieder. A.
Stopp.
I.
I.
Igidigidi. I.
I ist ein doofer Buchstabe für Museum.
Darf ich nochmal machen?
Mir fällt nur die Kartause Ittingen ein, aber das ist ein ehemaliges Kloster.
Ja.
Aber das Kunstmuseum Thurgau wäre gleich um die Ecke. Noch im selben Areal.
Ich würde vorschlagen, wir zählen nochmal.
Ja, lass uns nochmal einen neuen Buchstaben suchen.
A.
Stopp.
K.
K. Kunstmuseum oder Kunsthalle und dann zählen wir die Städte auf. Ja, Kunsthalle ist echt Ein bisschen einfallslos, denkt man immer, aber der Unterschied ja zwischen Kunsthalle und einem Museum ist, dass die Kunsthalle in der Regel keine eigenen Bestände hat, sondern immer ausleiht für besondere Ausstellungen, während ein Museum in der Regel ja eigene Bilder, Gemälde, Skulpturen im Depot hat oder eben Museum hat und ausstellen kann. Und Kunsthallen, zum Beispiel die Kunsthalle Schirn in Frankfurt, leiht dann halt für lange vorher geplante Ausstellungen Exponate aus.
Mir würde noch ein Kindermuseum einfallen. Mhm. Dort, finde ich, gibt es viel zu wenige.
Hast du ein spezielles im Kopf? Kennst du
einen? Nee, gar nicht, aber also mein Neffe wird jetzt 5 demnächst und mit dem gehe ich dann manchmal schon durchs Museum und es ist einfach witzig, weil Kinder Sachen so ganz anders wahrnehmen. Und ich finde das manchmal ein bisschen schade, dass die, ich sage jetzt mal, die großen Museen, ja, so diese Zielgruppe so ein bisschen aus dem Auge verlieren und gar nicht so mit einbeziehen. Weil ich glaube, wenn du als Kind schon keinen Zugang zu Kultur im weitesten Sinne bekommst, dann gehst du da halt als Erwachsener auch nicht unbedingt hin. Oder dann wird die Hemmschwelle größer. Ja, weiß ich nicht, ob man dann in 20, 30 Jahren noch versteht, warum man unbedingt ein Museum erhalten muss, vielleicht auch. Also wir diskutieren ja eigentlich an allen Ecken und Enden, dass das Geld nicht reicht und was könnte man einsparen. Und dann kommt ja eigentlich immer so dieses, ja, Sport braucht man, Kultur, man braucht kein Museum oder so. Deswegen glaube ich, dass man mit Kindermuseen, wenn sie gut gemacht sind und die Themen gut aufbereiten, so ein Gespür dafür legen kann, dass das eben unsere Vergangenheit ist und warum man es erhalten sollte, die Sachen.
In Frankfurt gibt es sowohl im Still als auch in der Schirn ganz viel Kinderprogramm, also tatsächlich auch so Workshops und Führungen nur für Kinder, wo die dann sagen können, was sie sehen und fast egal, welche Ausstellung. Und als Kindermuseum fällt mir noch das Struwwelpeter-Museum ein, weil der Heinrich Hoffmann heißt er, ne? Der diese eigentlich ja heute, ich glaube, heute kriegt keiner mehr Struwwelpeter oder diese ganzen eigentlich ja echt voll grausamen Märchen vorgelesen. Er hat das ja damals geschrieben, weil es keine Kinderbücher gab und dann hat er sich diese Geschichten einfallen lassen, um für seinen Sohn eine Geschichte zu haben und hat die dann ja irgendwann eben aufgeschrieben. Ich glaube, Kinder von heute kennen den Struwwelpeter wahrscheinlich nicht mit den wilden Haaren und den langen Fingernägeln. Und letztendlich stirbt ja irgendwie.
Es gibt ein ganz tolles Theaterstück. Mhm. Wir haben, also da sind die Struwwelpeter-Geschichten die Grundlage. Das heißt Shock-Headed Peter. Mhm. Das ist sehr schräg, sehr skurril, sehr schwarzer Humor, aber sehr, sehr lustig. Mhm. Also wenn das mal irgendwo gespielt wird. Mhm. Also gut, kommt natürlich immer auf die Inszenierung an, aber das lohnt sich.
Aber ist dann nicht mehr richtig für Kinder, sondern für Erwachsene.
Nee, das ist für Erwachsene. Also gut, ich weiß, man kann das wahrscheinlich auch für Kinder inszenieren, aber da müsste man es ein bisschen harmloser gestalten. Mhm. Aber das, also hier in Konstanz hatten sie das in der vorletzten Spielzeit, glaube ich. Und das war sehr schwarzer Humor, aber es war sehr, sehr lustig.
Ja, aber überleg mal, die sterben ja letztendlich alle.
Ja.
Also.
Ja, ja.
Heinrich Hoffmann hat wirklich den großen moralischen Zeigefinger, dass jedes Kind, das nicht gehorcht, mit dem Leben bezahlen muss. Das ist eigentlich echt krass.
Wo ist denn das Museum, Britta?
Das ist in der neuen Altstadt in Frankfurt. Also man hat, also nach dem Krieg war es ja alles zerbombt. Um den Dom herum war es ein riesiger Parkplatz. Dann wurde in den 70ern so ein Brutalismusbau dahingesetzt, technisches Rathaus. Und als das wieder weggerissen wurde, gab es große Diskussionen. Noch ein paar Skyscraper, moderne Hochhäuser oder aber die Altstadt, so wie sie vor dem Krieg war. Und tatsächlich hat dann da ein Entwurf gewonnen. Also die neue Altstadt steht jetzt, glaube ich, seit 5 Jahren oder so. Und da ist jetzt auch das Struwwelpeter-Museum reingezogen.
Du hattest gerade gefragt, Britta, ob wir den Struwwelpeter kannten oder halt kennen oder als Kind kennengelernt haben. Ich habe den tatsächlich kennengelernt. Und das Witzige ist, Ines, du hast Shock-Headed Peter genannt. Ich habe mal im Theater gespielt und wir haben Shock-Headed Peter aufgeführt.
Ach ja. Lustig.
Das war sehr cool, weil wir mit dem Stück tatsächlich nach Berlin fahren durften und das dort aufführen durften. Aber Britta, du hast recht, ganz klar der erhobene Zeigefinger, alle, die sich nicht benehmen, sterben.
Und zwar wegen Belanglosigkeiten, weil man sich die Haare oder die Fingernägel nicht schneiden lässt oder halt wirklich keine Lust hat auf diese Suppe.
Ja, nicht aufisst, genau.
Paulinchen spielt mit Streichhölzern und verbrennt. Gibt es noch mehr mit K?
Ich hatte eins, was ich mal noch angucken wollte. Es gibt in Wien, also ich höre ja sehr gerne True Crime Podcasts und deswegen würde ich tatsächlich gerne mal das Kriminalmuseum von Wien angucken. Das klingt sehr lustig und ich glaube, das nächste Mal, wenn ich in Wien bin, muss ich mir das Kriminalmuseum mal anschauen.
Weil ich gehe in Wien immer ins Kunsthistorische Museum. Aber es
Ja,
ist
es
halt wirklich
lohnt
der
sich immer.
Klassiker.
Absolut,
Es
aber es
lohnt
ist auch
sich immer.
wirklich wunderschön. Oh,
Ja.
was für ein Gebäude allein
Ja,
schon,
nur
die
schon der Eingang,
Architektur.
beziehungsweise der Aufgang.
Unglaublich, wirklich. Was
Ja.
für eine Treppe.
Also mit K würde ich doch sagen, man könnte nach Rom fahren und einfach ins Kolosseum gehen. Oh
Ah,
ja.
gut.
Ja, auch, also architektonisch sozusagen ja schon ein unfassbares Ding, wenn man das einfach nur sieht. Wunderschön bei Nacht. Es ist super schön beleuchtet. Aber natürlich, also von außen ist es schon eine absolute Wucht, aber wenn man innen drin ist, spürt man auch irgendwie so diese Größe und irgendwie so dieses monumentale Bauwerk. Also das ist.
Ist jetzt das eigentlich echt oder der Mythos, dass man das mit Wasser füllen konnte?
Es ist tatsächlich so, ich stand in Rom vor einem solchen Abfluss. Da unten es war wie so eine Art Labyrinth, wie so Gänge. Sehen, dass es dort wirklich wie so einen riesigen Abwasserkanal letztendlich gab.
Ich hopp's noch mal kurz in die Gegenwart. K20 und K21 in Düsseldorf sind zwei Museen, die mir noch mal gerade eingefallen sind. K20 ist ja das große Museum, wo jetzt diese Kandinsky und Hilma af Klint Ausstellung gewesen ist. Und im K21 ist besonders schön, oben unter der Decke haben sie von dem Thomas Saraceno, so ein Künstler, der sich mit Spinnen und Spinnennetzen beschäftigt, so ein riesengroßes Netz, das man als Mensch be belaufen kann. Und es gibt dann halt so ein bisschen nach, wie das halt so ist mit so einem Netz aus so Stahlseilen. Und ich glaube, sie haben jetzt überlegt, dass sie es irgendwie neu machen müssen oder dass sie es vielleicht doch leider abbauen müssen. Aber es war immer eine Attraktion im K21 in Düsseldorf, oben drauf rumzulaufen. Und unten in einigen Räumen sind dann auch noch Kunstwerke von dem Thomas Saraceno aufgebaut. Der baut, hat ja entweder so Vitrinen, in denen er halt eine besondere Spinnenart sozusagen züchtet oder einfach ihre Netze spinnen lässt.
Das wäre gar nichts für mich mit meiner Arachnophobie.
Also das
Ja,
Rumklettern fände ich nochmal interessant, aber den Rest würde ich auch
nee.
rauslassen. Mich hat schon die Aufsicht im Naturkundemuseum in Wien ausgelacht, weil ich schon spooky fand, dass diese Viecher mich alle angucken. Also, aber warum heißt das K20 und K21? Gibt es da
Schöne
eine Erklärung
Frage.
dazu oder ist es
Gibt's
einfach nur?
bestimmt, habe ich nicht. Ich
Ich
guck
könnte ja wieder
und
den
liefer
Hinweis
nach.
geben, in der Römerzeit hat man ja auch seine Kinder ab und an durchnummeriert. Ne? Also Primus heißt ja der Erste. Gibt es natürlich auch in der weiblichen Form Prima, die Erste. Secundus, ne, der Zweite, Secunda, die Zweite. Also vielleicht auch da wieder immer ein Blick in die römische Vergangenheit werfen. Vielleicht gibt
Letztes
es da
war das 20.
Erklärungen.
und das 21. Museum von Düsseldorf und dann ist ihnen kein Name mehr eingefallen.
Also es gibt schon viele Museen in Düsseldorf, aber
Man
ja.
könnte es mal versuchen. Ja, ich würde sagen, das war auch ein super Schlusswort, Lena.
Ja,
Das hat
sehr
sehr viel
schön.
Spaß gemacht. Wie hat
Fand
es
ich
auch?
auch.
Auf jeden Fall.
Gerne, ja. Wunderbar, danke schön.
Cool, danke
Danke
dir.
dir.
Danke.
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 Ciao.
Ciao.
Ciao.